Herzlich willkommen, es ist wieder Podcast Monday und hier sind die Wortaristokraten. Mein Name ist Mert
Mein Name ist Stefan.
und heute reden wir über den ersten Spieltag in der Bundesliga. Einiges ist passiert, natürlich jede Menge Diskussionsstoff da gewesen, der Videobeweis und, darüber werden wir reden. Dann blicken wir natürlich auch in die anderen Ligen wie die Premier League und in die Serie A. Außerdem gucken wir, was die Transfers so machen. Deutschland ist ein bisschen betroffen, die Türkei war betroffen. Wir reden ein bisschen über die Situation der türkischen Liga und geben natürlich eine kleine Einschätzung darüber, wie wir denken, wie die Bundesliga sich gestalten wird. Wer wird Meister, wer wird absteigen? Aber das mache ich natürlich nicht allein. Er hat sich eben schon vorgestellt, der Oberliga-Spitzenreiter gerade. Grüßt von oben. Stefan, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Danke, Mert. Natürlich nach so einer ja, förmlichen, netten Begrüßung noch viel besser als ohnehin schon. Ja, du hast es schon gesagt, wir sprechen über die Bundesliga. Der Ball rollt wieder. Der erste Spieltag, da gab es das Eröffnungsspiel Bayern München gegen Hoffenheim. Wie erwartet, Bayern 3:1 gewonnen. Ja, was waren deine Eindrücke zum ersten Spiel? Ist das Tempo höher geworden, durch die Pause oder?
Ja, ich hatte an dem Freitag Mannschaftsabend und habe das Spiel, möchte jetzt keine Werbung machen, aber bei Hooters geguckt. Aber war natürlich fokussiert auf dem Bildschirm, bitte nichts Falsches denken jetzt an dieser Stelle.
Okay.
Ja, Bayern souverän, 3-1
Da gibt's
gewonnen.
Bildschirmüberwachung. Ach so.
Ja, Bayern gewonnen, 3-1 war zu erwarten, fand ich. Bayern momentan richtig gut drauf, macht einen richtig guten Eindruck. Hoffenheim hat eigentlich ganz gut mitgespielt, fand ich. Die hatten noch ein, zwei Möglichkeiten. Die können zwischenzeitlich sogar das 1-1 machen. Vorher schon, aber dann haben sie ja nochmal getroffen. Ja, war auf jeden Fall intensives Spiel, sag ich mal. Hoffenheim hat ja ordentlich zugelangt. Die haben ordentlich getreten. Ich weiß nicht, ob das hier die Marschroute war von Julian Nagelsmann, aber dem platzte ja der Kragen trotz.
Die haben ja sogar ausgeglichen, 1:1.
Stimmt, die haben ausgeglichen, ja, stimmt. Aber Julian Nagelsmann platzte der Kragen trotz Kragennadel natürlich, sein modisches Accessoire. Ja.
Ja, da habe ich auch gehört, der Wilde Westen ist zurück. Karl-Heinz Rummenigge hat sich da aufgeregt. Wild-West-Manier, die Hoffenheimer Gangart in den Zweikämpfen. Hoffenheimer haben ja vorher angesagt, okay, in diesem Jahr wollen wir den Bayern Paroli bieten und wollen da ranrücken. Ja, die Gangart war dann nicht das beste Mittel, um das zu tun, glaube ich. Bayern spielerisch einfach zu stark. Natürlich gab es wieder einige Szenen, die strittig waren. Wieder mitbeteiligt. Wieder, muss man jetzt sagen, aufgrund der letzten Wochen oder auch im Pokalspiel. Franck Ribéry, ja, in dem Zentrum des Geschehens, hat da eine gute Sprungeinlage eingelegt. Wurde da unfair von den Beinen geholt. Da gab es ja viele Diskussionen. Für mich ein ganz klarer Elfmeter, muss ich jetzt gleich mal sagen. Denn wer so dumm in einen Zweikampf geht, wie es der Spieler von Hoffenheim, den Namen habe ich jetzt gerade nicht drauf, getan hat, ja, der muss bestraft werden. Für mich ein ganz klares Ding. Oder siehst du es anders?
Das war genau, meine erste Reaktion war genau dieselbe. Ich dachte, er lag ja schon, bevor Ribéry über den Ball angenommen hat, so. Und der chippt ihn clever rüber, lässt sich drüber fallen. Sorry, ist einfach ein Elfmeter. Ich weiß auch nicht, wie man da sagen kann, dass es kein Elfmeter ist. Wie du schon sagst, wer so dumm ist, der muss auch bestraft werden. Macht da halt clever.
Muss man überhaupt nicht so runtergehen, ist dann in der 80. Minute passiert sowas und das ist einfach super ärgerlich dann für Hoffenheim, die ja auch so ein bisschen am Drücker waren nach dem Ausgleich, muss man sagen. Und da ja auch nicht schlecht gespielt haben, aber wie gesagt, dann der Elfer und dann das Reinlaufen von Arjen Robben, Nachschuss und wieder 5 Minuten, bis dann entschieden wurde, okay, das ist jetzt doch nochmal nachholbedürftig und Robert Lewandowski macht ihn dann rein und dann 2:1. Ja, und dann war das ja eigentlich so durch. Arjen Robben macht dann noch das 3:1, der ja auch nicht ganz so glücklich war, weil er auf der Bank gesessen hat. Auch so ein kleiner Nebenschauplatz. Auch Mats Hummels auf der Bank. War das für dich eine Überraschung? Also jetzt Arjen und Mats auf der Bank von Niko Kovac.
Da wirfst du natürlich einen Namen in die Runde. Mein absoluter Lieblings-Nicht-Lieblingsspieler, mein größtes Hassobjekt eigentlich, Mats Hummels.
Oh, Hassobjekt.
Ja, ich der.
Weißt du überhaupt, was das Wort bedeutet? Mensch.
Ja, Mats Hummels für mich völlig zu Recht auf der Bank. Sorry, Jeder, der mich kennt, weiß ja, wie ich zu Mats Hummels stehe, aber jetzt kann ich das natürlich nochmal unseren Zuhörern deutlich machen. Ich glaube, sein letztes gutes Spiel hat er vor 4 Jahren. Ach komm, ich bin gut drauf. Vor 3 Jahren hat er vielleicht mal sein letztes gutes Spiel gemacht. Seitdem eigentlich nur, lebt er eigentlich nur von seinem Kredit, von seinem Ansehen im deutschen Fußball, so, was er, wo Jürgen Löw, glaube ich, auch einen Hauptteil mit beigetragen hat, weil er ihn immer so.
Ausgezeichnete Rhetorik hat er auch vorzuweisen, muss ich sagen.
Ja,
Ja.
stimmt, ja, ist auch wichtig im Fußball. Ja, Mats Hummels für mich komplett überbewertet die letzten Jahre. Also ich mag ihn nicht, beziehungsweise ich finde ihn in den letzten Jahren einfach schlecht, weil jedes Mal, wenn ich sage, ich finde Mats Hummels schlecht, gucken mich die Leute an wie so ein Auto und sagen, was ist mit dir los?
Ja, aber ich glaube
Aber
jetzt nicht, dass Niko Kovac, auch wenn du mich und Mats jetzt hier so abgewatscht hast, ich glaube nicht, dass Niko Kovac jetzt Mats Hummels schlecht findet. Er sagte auch selber, es sind drei Weltklasse-Innenverteidiger, die er da hat. Ja, hat sich in dem Fall für Jerome Boateng entschieden. Das ist schon ein bisschen merkwürdig für mich gewesen, da Jerome ja auch noch mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung steht. War das schon für mich eine Überraschung. Ich habe da schon gedacht, okay, Mats wird spielen und ich hätte gedacht, dass Niklas Süle vielleicht auch wie in der letzten Saison oft nochmal dann den Platz auf der Bank nehmen muss. War dann in dem Fall nicht so. Man muss auch sagen, Süle hat das hervorragend gemacht, hat auch den stärkeren Auftritt der beiden Innenverteidiger hingelegt. Also völlig unaufgeregt, klasse, hat eine super Entwicklung genommen im letzten Jahr beim FC Bayern und wirklich sehr gut performt, auch am Freitag. Und ja, da wird das jetzt ganz spannend. Mats Hummels hat daraufhin, ja, als er das Stadion verlassen hat, auf die Interviewfrage nochmal geantwortet. Er ist topfit. Mehr hat er nicht gesagt. Ich denke, das wird jetzt ganz spannend, aber ich bin mir sicher, Niko Kovac, der wird das regeln, oder? Der hat ja ein Händchen für die Spieler.
ja, ich glaube, das war auch ein Zeichen auf jeden Fall nochmal an die Spieler, dass man neu, alle neu anfangen, dass sich jeder nochmal neu beweisen muss. Das tut vielleicht Mats Hummels auch mal gut. Wie gesagt, in den letzten Jahren fand ich ihn nicht so stark, sei es sein Spielaufbau oder sein Zweikampfverhalten. Und vielleicht tut ihm das mal ganz gut. Und wie du schon gesagt hast, Süle momentan für mich der Stärkste von den dreien. Macht einen richtig guten Eindruck, wirkt richtig selbstbewusst, auch aufgrund da bei der WM mit war, glaube ich, hat ihn richtig gut getan. Man merkt auch, der will sich so beweisen bei Bayern, nochmal neue Herausforderungen, der möchte sich richtig festspielen. Was ich richtig gut finde, macht das auch richtig stark. Und bei Jerome Boateng, ja, wie du schon gesagt hast, bisschen komisch, irgendwie ist da noch ein Transferwirrwarr, er soll doch weg, Salihamidzic verhandelt wohl jetzt schon mit Paris, aber spielt dann Stamm.
Dazu kommen wir später, Mert. Greif jetzt nicht zu viel vor.
Auf jeden Fall, ja. Nico wird das schon regeln. Ich glaube, die drei sind schon ganz in Ordnung. Aber so wie Bayern momentan spielt, würde ich gerne sehen, dass Süle in der Innenverteidigung spielt. Und ich mag Jerome halt leider ein bisschen mehr als Mats Hummels. Die beiden, glaube ich, sind schon richtig ordentlich. Wenn du dann rechts nochmal Kimmich hast.
Ja gut, aber wenn Jerome Boateng jetzt geht, sind das nicht zu wenig Innenverteidiger. Zwei Stück und dann hast du vielleicht noch jemanden ja, aus dem Nachwuchs.
Ja, das war eigentlich meine Überlegung. Deswegen hatte ich vor paar Folgen ja gesagt, dass ich nicht glaube, dass Jerome Boateng wechseln wird, aber so wie es den Anschein macht, geht es wohl dahin. Würde ich, weiß nicht, was die Bosse da planen, ganz komisch irgendwie, weil sonst würden sie ja noch einen Innenverteidiger brauchen, weil mit zwei Innenverteidigern in die Saison zu gehen, ist definitiv zu wenig. Vielleicht planen die auch wieder mit Martinez hinten drin,
Ja,
was ich nicht gerne sehen würde,
wäre auch nicht mein Fall.
aber ja, bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ich kann das momentan nicht so einschätzen mit Jerome. Vielleicht ist da auch einfach zu viel Unruhe zwischen Jerome und Rummenigge,
Okay, ja.
aber ich weiß nicht, kann es nicht wirklich einschätzen.
Also abschließend können wir auf jeden Fall sagen, für Niko Kovac ein super Einstand. Ja, kleine Überraschung. Okay, doch noch nicht ganz abschließend. Ein Robben war auf der Bank. Kingsley Coman hat sich leider wieder schwer verletzt. Fällt jetzt die nächsten 2 bis 3 Monate erstmal sicher aus. Ayen hat das natürlich super gemacht. Reingekommen, Tor gemacht, wieder Gas gegeben. War ein bisschen grantig.
Arjen hat direkt Auge gemacht bei Koma.
Ich glaube, Ayen kennt das nicht so mit den Augen machen. Naja.
Ja, traurig für Kingsley auf jeden Fall, der Arme. Schon wieder derselbe Knöchel, selbe Verletzung, 3 Monate. Ja, tat schon weh, wenn man so gesehen hat, wie er auf dem Boden lag, völlig mit den Tränen gekämpft hat. Ribéry, wie sein großer Bruder quasi neben ihm lag und ihm zu gut zugeredet hat. Das war schon ein bisschen
Ja, bitter.
Bisschen traurig und bitter. Aber ja, Robben, so kann man auch profitieren. Für mich auch überraschend, dass er auf der Bank saß, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gute
Aber
Vorbereitung gespielt.
super Vorbereitung gespielt, wirkt auch topfit, wirkt richtig spritzig und ehrgeizig war er schon immer. Hat ja auch die Antwort auf den Platz gegeben. Hat eigentlich doppelt getroffen. Das eine Tor wurde zurückgenommen, aber bei der zweiten Situation macht das natürlich überragend. Gnadenlos schmeißt er ihn ein. Ja, Robben immer noch stark für mich, immer noch ein Weltklasse-Spieler. Ribéry auch, also beide werden ja heiß diskutiert, ob die nicht zu alt sind oder wenig schon ein bisschen Qualität verloren haben. Aber ich glaube, wenn sie ein bisschen Entlastung bekommen, wie zum Beispiel von Lewandowski, der jetzt mal ein bisschen aus dem Quark kommen muss, wie Gurkensticks, wie ich gerne sage, werden die beiden auf jeden Fall auch profitieren. Ich glaube, Robben wird eine gute Saison spielen, auch in der Champions League.
Ja, aber jetzt Coman verletzt, Gnabry noch angeschlagen, Robben und Ribéry jetzt auch nicht die verletzungsunanfälligsten.
Ja.
Tja,
Vielleicht doch nochmal zuschlagen.
vielleicht muss man nochmal was machen, aber weiß ich auch nicht, ob man da jetzt jemanden findet. Ramos könnte auch mal außen spielen, aber ist ja auch nicht seine Lieblingsposition.
Ja, das ist das Problem bei Bayern. Viele können andere Positionen spielen. Müller hat ja auch mal öfter außen gespielt. Möchte das eigentlich auch nicht. James auch. Weiß nicht, ob man da nochmal. Vielleicht Martial war ja im Gespräch im Sommer.
Ja, aber
Vielleicht den nochmal irgendwie holen.
den wird unser Freund José, der wird den nicht abgeben.
Ja,
Ja,
also.
also es bleibt spannend, was der FC Bayern machen wird. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal zugeschlagen wird. Die sagen ja auch immer, die sparen für den nächsten Sommer was vor. Eigentlich sehe ich sie auch gut aufgestellt und wie du sagst, fit wie noch nie. Und jetzt auch natürlich heißt, der will jetzt beweisen, dass er spielen muss. Und ja, trotzdem gab es viele strittige Szenen. Es gab auch noch ein Tor von Thomas Müller, der angeschossen wurde von Leon Goretzka.
Ja.
Ja, dann gab es den netten Videobeweis dort wieder und Handspiel. Für mich jetzt dreht er sich eigentlich nur weg, Thomas Müller. Und der Ball wäre auf jeden Fall, ob jetzt von der Hand oder von seinem Rücken halb ins Tor gegangen, für mich eigentlich ein Tor. Wurde ihm jetzt aberkannt. Auch das hat wieder sehr lange gedauert. War, glaube ich, das dritte Mal Videobeweis in dem Spiel. Ja, einfach nur nervig, oder?
Momentan, ja, momentan muss man sagen, der Videobeweis nervt. Also es gibt, glaube ich, keine andere Liga wie in Deutschland, die irgendwie Probleme damit hat. Auch keine andere Sportart, wo das eingesetzt wird, hat solche Probleme wie in Deutschland. Irgendwie ganz komisch. Die WM hat gezeigt, dass das funktioniert und dass es eine gute Sache ist. Aber komischerweise, wie gesagt, in Deutschland ist das irgendwie ein Problem. Ja, ziemlich strittige Szenen gab es da bei der Müller-Szene muss ich sagen, ja. Wenn das Tor gegeben wird, sagt keiner was. Aber wenn das jetzt auch, wo es jetzt abgepfiffen wurde, ist, kann man auch nichts sagen, weil der Ball halt an die Hand geht. Aber bei der Szene bei Ribéry zum Beispiel, vorm Elfmeter, wurde der Videobeweis nicht dazu gezogen. Also auch irgendwie komisch. War halt auch eine 50-50-Situation. Für mich natürlich klarer Elfmeter, aber für die meisten halt nicht. Aber da kann man auch nochmal gucken. Dann wurde ganz komisch bei der Wiederholung des Elfmeters. Ich wusste gar nicht, dass der Videobeweis dafür auch eingesetzt wird, muss ich sagen. Da hast du ja auch.
Es heißt ja, der Videobeweis wird eingesetzt bei krassen Fehlentscheidungen
Ja, aber.
oder spielentscheidenden Szenen. So, und dann so Foulspiele so neu zu bewerten oder wenn jemand da reinläuft beim Elfmeter. Ich meine, wozu haben wir den Schiedsrichter? Das
Ja.
kann er doch selber bewerten.
Ja, da
Also.
wird viel Autorität vom Schiedsrichter genommen, finde ich. Die sind ausgebildet gerade dafür, die müssen das sehen. Solche Szenen wie Elfmeter wiederholen zu früh im Strafraum und so, finde ich immer, weiß nicht, finde ich Quatsch, da irgendwie einen Videobeweis
Ja,
mit
absolut.
reinzunehmen, ist halt Quatsch. Aber
Kostet
ja.
alles wieder Zeit und nervt die Zuschauer im Stadion. Wenn man dann vorm Fernseher sitzt, ist es vielleicht noch ganz interessant, kann man sich das alles nochmal angucken. Aber im Stadion ist es, glaube ich, einfach nur nervig.
Und Bilder am TV sind dann, also Bilder auf dem, die Szene auf dem Bildschirm nochmal zu sehen, ist auch natürlich noch was anderes, als live den Eindruck zu haben, was der Schiri halt hat. Die Bilder können auch natürlich ein bisschen verzerren. Und ich glaube, der erste Impuls, was ein Schiri immer hat, ist eigentlich immer richtig. Und deswegen sollte man den Videobeweis echt ein bisschen dezenter einsetzen und ein bisschen auch den Schiri auf dem Platz so seine Rolle einnehmen und den auch mal ein bisschen machen lassen. Wir haben gute Schiedsrichter in Deutschland. Aber irgendwie komischerweise in den anderen Spielen war es ja auch so, der Videobeweis hat nur für Verwirrung gesorgt. Die Schiris waren völlig überfordert. Auch hier Wolfsburg gegen
Genau, es gab
Schalke.
noch andere Spiele.
Da war es genau dasselbe. Da gab es ja auch einen Hamburger Schiedsrichter.
Das gleiche, wenn. Ja, ein Hamburger Schiedsrichter, Patrick Ittrich, hat das für mich eigentlich an sich gut geleitet, das Spiel, und auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Allerdings ja, wurde es sehr strittig. Es gab ja eine Szene im Strafraum, wurde gefoult oder außer, ich weiß gar nicht mehr genau, ich bin selber jetzt schon völlig verwirrt. Auf jeden Fall gab es eine gelbe Karte für Nastasic und Weghorst vom VfL Wolfsburg, der Neuzugang, ist aufgesprungen und hat da zum leichten ja, Nicker angesetzt. Leichter Kopfstoßverdacht wurde dann erzeugt und Patrick Ittrich hat ihm für mich völlig richtig die rote Karte gezeigt und Nastasic gelb fürs Foulspiel, was so für mich völlig in Ordnung ging. Und dann kam der Videobeweis und es gab dann nachträglich noch die gelbe Karte. Ja, vorher gab es aber schon einige Szenen mit Videobeweis und dann hat man schon gemerkt, dass der Schiedsrichter auch so langsam so ein bisschen den Überblick verloren hat. Es wurde hektisch, es wurde wild, es wurde an der Außenseite diskutiert. Da soll es dann auch mit Dominik Tedesco, ja, Beleidigung hat er angemahnt bei der Pressekonferenz hinterher von Schiedsrichterseite, was dann für mich natürlich auch wieder so ein bisschen aufgebauscht ist. Ja, also für den war das ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Musste dann auch noch oder hat dann einmal die rote Karte gegeben, obwohl er die gelbe zeigen wollte und natürlich dann gelb-rot für Anthony Brooks war das, glaube ich,
Genau.
der da ja im Strafraum auch hingegangen ist. Also eine Frechheit, so ein Kung-Fu-Kick fast schon und dann wird hinterher diskutiert, ob da ein Platzverweis gerechtfertigt ist oder ein Elfmeter und also
Ja.
klarer ging es nicht und für mich die richtigen Entscheidungen von Patrick Ittrich, aber leider wieder der Videobeweis, der dann alles nochmal verlangsamt und ja, wo dann wieder diskutiert wird, anstatt dass dann die Entscheidung vom Schiedsrichter so akzeptiert wird, wird da eingegriffen. Verstehe ich nicht.
Aber glaubst du, was glaubst du, was das Problem ist? Haben wir ein Qualitätsproblem in der Liga? So was die Schiri, weil in der Vergangenheit war es ja auch so, dass man quasi die Szenen gesehen hat und die falsche Entscheidung getroffen wurde, also die Szene falsch beurteilt wurde. Glaubst du, das ist ein Qualitätsproblem oder einfach ein Problem, wie man mit dem Werkzeug Videobeweis
Ich
umgeht?
glaube, dass die Schiedsrichter in der Bundesliga überhaupt nicht das Problem sind. Das deutsche Schiedsrichtertum stand immer schon im europäischen Fußball für Qualität und für ja, einfach hochwertige Arbeit und für gute Pfiffe. Aber ich weiß nicht, was da aufs Ohr gesabbelt wird von den Leuten, die da in Köln sitzen
Ja.
und was dann da wirklich reinkommt an Informationen, was sie noch zusätzlich erhalten oder wo die sich dann dran halten müssen und was die dann, ja, welche Szene die nochmal angucken müssen und welche nicht, das weiß ich halt nicht. Und das weiß ja auch keiner so richtig genau,
Ja,
was da
ja.
passiert. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man nicht so eine Transparenz hat. Bei der WM hat man klar gesagt, okay, bei diesen Szenen gibt es den Videobeweis und ich habe das Gefühl, bei uns gibt es bei jedem Scheiß
Ja.
den Videobeweis und das ist mir einfach zu viel.
Ja.
Es geht einfach nicht.
Ja.
Oder siehst du das anders?
Nee, bin ich komplett deiner Meinung, was das angeht, muss ich sagen. Macht auch keinen Spaß. Also bringt keinen Bock, die
Ja.
Spiele zu gucken, bin ich ehrlich. So, das ist, du schaust das Spiel und so, manche Szenen, klar, macht das auch Sinn, Videobeweis, super Tool, so, aber so wie der eingesetzt wird in Deutschland, ist einfach Katastrophe, muss man einfach mal sagen. Vor allem letztes Jahr schon ein Riesenproblem gewesen. Die hatten jetzt den Sommer Zeit, die Mängel dazu zu bearbeiten,
Absolut,
aber
und einfach
verstehe ich
eine
nicht.
Linie zu finden, einen roten Faden, so wie es zu funktionieren hat, aber den gibt es anscheinend nicht. Und das ist der erste Spieltag und alles, worüber diskutiert wird,
Ja.
ist dieser Scheiß
Und das ist das Problem. Das
Videobeweis. Entschuldigung.
Sportliche gerät komplett zur Nebensache und Videobeweis nimmt so viel Raum ein. Das sollte natürlich nicht so sein und
Deswegen
lassen wir es dabei. Genau.
lassen wir es abschließen. Sprechen wir lieber mal über die Ergebnisse, die da so ein bisschen bei rumgekommen sind. Also Wolfsburg schlägt Schalke, für mich absolut schon eine kleine Überraschung. Ja, sehr, sehr, sehr gut vom VfL. Schalke natürlich mit hohen Erwartungen nach der letzten Saison. Und dem Ziel, vielleicht nochmal einen Schritt auf die Bayern zuzumachen. Aber ich muss sagen, ich bin ja nicht so ein Fan von der Schalker Spielweise im letzten Jahr. teilweise sehr destruktiv. Und deswegen freue ich mich, dass der VfL da auch ein bisschen Umbruch, ein bisschen was Neues, dass die da gleich mal so erfolgreich, ja, bestanden haben zu Hause. Ja.
Ja, Schalke hatte ja auch einen kleinen Umbruch. Sie haben jetzt zwei bedeutsame Spieler jetzt natürlich verloren mit Goretzka und Max Meyer, die vergangenes Jahr eine richtig wichtige Rolle gespielt haben. Jetzt war sogar Bentaleb auf der Bank, kam nur rein, war sauer, hat erstmal den Elfmeter reingemacht und nicht gejubelt. Ja, ich glaube, die müssen erstmal mit sich selber klarkommen und natürlich in dem Spiel war halt viel Wirrwarr, da ist halt wenig Kontrolle im Spiel gewesen. Und da kann man schon mal verlieren. Und Wolfsburg, ja, ich wünsche es für Wolfsburg, dass sie mal wieder eine ordentliche Saison spielen. Irgendwie ist die Mannschaft sympathisch. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie mag man die. Und ja. Weiteres Ergebnis.
Möchte ich noch kurz
Ah, möchtest du
reingrätschen? Du
noch?
hast ja
Okay,
gerade
entschuldige.
das Thema Bentaleb, er war
Ja.
eingeschnappt. Da gab es ja letzte Woche, habe ich gesehen, hast du mit jemandem diskutiert bei Instagram, da könnt ihr uns auch natürlich auch gerne folgen. Da habe ich gesehen, Christoph Kramer hat eine Aussage getätigt zu den Spielern, dass er das nicht verstehen kann, wenn Spieler da beleidigt auf der Bank sitzen. Und da hast du diskutiert.
Richtig.
Ja, du kannst ja jetzt auch nochmal unseren Zuhörern deine Meinung damit teilen. Was war denn da los?
Kramer hatte irgendwie was gesagt, dass er, wenn er auf der Bank sitzt, das akzeptieren kann und er dann nicht versteht, wenn Spieler sauer oder beleidigt sind auf der Bank und dementsprechend irgendwie das nicht akzeptieren können einfach. Ja, und dann war ich so, okay, erstmal. Wer bist du, dass du über den Umgang von anderen Spielern damit urteilen kannst, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie auf der Bank sitzen? Und meiner Meinung nach würde ich lieber einen Spieler begrüßen, der sauer ist, auf der Bank zu sitzen, anstatt der sagt, okay, ich sitze heute mal auf der Bank und morgen spiele ich wieder. Ich würde lieber Spieler haben, die jedes Spiel spielen wollen und dann halt auch sauer sind, auch zu Recht sauer sind in dem Moment, aber dann halt im Training wieder Gas geben, um
Ja, aber
sich
da
zu
muss man ja
entwickeln.
unterscheiden, ne? Sauer jetzt auf den Trainer dann in dem Moment oder sauer dann auf die Mannschaft und sich dann nicht mehr einzubringen und dann da eingeschnappt zu sitzen, glaube
Klar,
ich, das bringt auch
nee,
nichts.
das ist ein Unterschied. Da müssen die Jungs auch professionell genug sein und zu sagen, okay, mein Mitspieler sozusagen kann in dem Moment nichts dafür. Der Trainer entscheidet und auf den Trainer kann man dann auch sauer sein und vielleicht auch mal das auch ein bisschen kundtun. Und dann halt richtig Gas geben im Training, um sich nochmal zu empfehlen, aber so schlechte Stimmung zu verbreiten
Ja.
oder jetzt gegenüber den Mitspielern respektlos zu sein oder sowas, das ist halt nicht. Kein Profi-Dasein in meinen Augen.
Absolut. Und da hat Bentaleb ja dann eigentlich eine gute Antwort gegeben.
Genau.
Hat ja nicht gereicht für die Schalke, aber er hat immerhin getroffen. Ja, und dann müssen wir natürlich auch nochmal zur Eintracht Frankfurt kommen. Da hat Mert ja in der letzten Woche schwarz gesehen. Und jetzt gibt es hier aber wieder ein paar Farben bei uns im Studio. Denn Eintracht Frankfurt, ja, 2:0 beim SC Freiburg. Ja, schon eine kleine Überraschung für mich nach den letzten Wochen und ja, der Formkurve von der Eintracht und Freiburg zu Hause eigentlich, ja, auch eine gute Mannschaft auf jeden Fall. Auch eine kleine Festung dort im Breisgau. Ja, schon eine Überraschung. 0:2 hast du dem Team also nicht zugetraut.
Ja, da muss ich mich natürlich bei den Frankfurtern ein klein wenig entschuldigen. Vielleicht habe ich sie zu schwach eingeschätzt. Ja, 0-2 gewonnen für Frankfurt. Freiburg hatte ja ein bisschen Probleme. Christian Streich nicht dabei gewesen und alles. Ja, Frankfurt hat auch mächtig Druck. Der Trainer hatte mächtig Druck, hat man auch gemerkt an der Seitenlinie. Der war ja normalerweise ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Und jetzt in manchen Szenen ist er richtig ausgerastet und
Ja,
ist
wurde bei der Sportschau auch nochmal eingeblendet.
Komplett ausgerastet und sowas. Und ja, für die Frankfurter tut halt gut, vielleicht mal jetzt auch nach dem kleinen Umbruch, was sie hatten, jetzt mit dem Trainerwechsel und alles, dass sie jetzt gepunktet haben. Wichtig für Freiburg. Schade, ich mag die Freiburger, ich hoffe, dass sie sich fangen. Und ja, war ja auch eine strittige Szene, das 0-2. Da war ja, lag ein Spieler verletzt auf dem Boden und der Frankfurter Torwart wollte den Ball ins Aus spielen. Hat
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
das nicht ganz hinbekommen, dann hat es der Freiburger quasi erledigt und dann statt den Ball nach hinten zu werfen und quasi Fairplay-mäßig das Spiel neu aufzubauen, haben die frecherweise einfach mal einen schnellen
Okay, ich kann
Einwurf
mich nur
gemacht.
erinnern an den Abschlag vom Torwart. Ja, das ist ja richtig
Und
frech.
dann hatten sie zwei Kombinationen, waren sie vom Tor 2-0 und da hat der Florian Bruns ist komplett ausgerastet bei dem Tor und das war ein bisschen, ja. In Frankfurt, in der Situation der Frankfurter kann man das vielleicht verstehen. Für die ist jetzt jedes Spiel wichtig, aber weiß nicht.
Die Phrase wird gedrescht hier am ersten
Weiß.
Spieltag. Jedes Spiel ist wichtig. Mein
Ja, weiß
Gott.
nicht aber, ob das so dem Fairplay-Gedanken nachkommt. Aber naja.
Ja gut, dann gab es auch noch ein kleines Nordderby oder ja, was heißt kleines? Es gab ein Nordderby. Werder Bremen, Hannover 96. Für Fußballromantiker war da absolut was dabei. Dann Claudio Pizarro, vierte Rückkehr, wurde eingewechselt und hat auch fast noch ein Tor erzielt. Und bei Hannover 96, da gibt es einen neuen Stürmer, ey. Weidand, ja, der hat aus der Regionalliga einen Profivertrag gehalten in der letzten Woche. Hat vor ein paar Monaten noch im Mai 400 € verdient und jetzt eine Gehaltssteigerung um 3000% erreicht, habe ich gelesen. Für ihn natürlich sehr schön. Aber auch für die Fußballromantiker, denn jetzt nochmal Profi zu werden, vor 4 Jahren noch in der Kreisliga und trifft dann bei seinem ersten Bundesligaspiel auch gleich nach der Einwechslung. Ja, besser kann es nicht laufen.
Er lebt den Traum auf jeden Fall.
Ja.
Unfassbar, unfassbare Story, dass es sowas noch gibt, ist natürlich schön und hat direkt mal getroffen, auch richtig geil. Aber das Witzige war
Hat
halt.
auch super Leistungswerte, muss man jetzt sagen, nach im Pokalspiel
Ja, klar, natürlich.
zwei Tore.
Ja.
Innerhalb von 30 Minuten oder so und jetzt in der Bundesliga auch nach 15 Minuten ein Tor.
Macht er gut. Ja, so ein Stürmertyp wie Gomez, finde ich, so ein großer Typ. Und witzig war halt, er hat getroffen und hat gar nicht gejubelt. Ich glaube, wenn ich mein erstes Bundesliga-Tor gemacht hätte, wäre ich komplett
Ja gut, du wärst
ausgerastet.
aus dem Stadion nach Hause gelaufen und hättest
So ungefähr.
Anne und Oma erstmal
Wahrscheinlich.
gedrückt.
Und er
Ja.
war so, er dachte wahrscheinlich jetzt im Abseits, macht das Ding rein und guckt so, okay, was ist jetzt los? Ist er drin oder nicht? Und
Ja.
das war ein bisschen witzig zu sehen. Ja, auf jeden Fall eine kleine,
Sehr, sehr
kleines
schön.
Märchen, was da passiert ist. Und ich hoffe, der Junge nutzt auch nochmal richtig die Chance.
Ja, absolut. Dann Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen, ja auch so ein kleines Topspiel, ein verstecktes Topspiel am ersten Spieltag. Beide Vereine mit Ambitionen. Gladbach gewinnt das 2:0. Ich habe da nicht so viel von gesehen von dem Spiel. Hast du da was gesehen?
Ich habe das Spiel leider auch nicht wirklich gesehen. Ich habe so ein bisschen die Highlights reingeguckt, aber da wirkte Gladbach, was ich also sagen kann, zum Beispiel ist halt Gladbach wirkte richtig griffig. So habe ich die eigentlich gar nicht gesehen, richtig giftig so. Sogar Raphael war schon runter zur Grätsche gegangen und Zweikämpfe und sowas. Und ja, die hatten wohl richtig Bock auf das Spiel. Und nachdem, ja, völlig verdient gewonnen,
Ja,
würde
und
ich sagen.
der 25 Millionen Neuzugang Player von OGC Nizza hat nicht gespielt, nicht in der Startaufstellung. Auch eine kleine Überraschung.
Ja.
Aber da haben die Jungs das sehr, sehr gut gemacht. Ja, und Mainz hat gegen unsere Freunde vom VfB Stuttgart gewonnen. Da ist ja jetzt auch schon ein bisschen was los.
Ja, für die Mainzer freut es mich immer. Mainz ist ja immer so eine bisschen wie SC Freiburg, machen aus wenig sehr viel, versuchen da ihre Mittel so gut wie es geht einzusetzen. Und für die Stuttgarter jetzt, ja, zwei Pflichtspiele hintereinander verloren.
Ja, ich habe dich da vorhin schon das Wort Krise rufen hören in den
Ja,
Raum.
auf jeden Fall. Letztes Jahr auch schon gegen den Abstieg gespielt, dann mit der guten Rückrunde das retten können und ja, jetzt zwei Pflichtspiele, die ersten beiden Pflichtspiele verloren. Auch irgendwie der Auftritt von denen war halt auch immer ein bisschen, wie man so schön sagt, blutleer.
Oh, oh.
War halt nicht so stark und ja, mal gucken, wie das. Erstes Spiel kann man halt nicht so viel sagen, weil ich bin immer so ein Freund dafür, dass man die ersten drei Spieltage mal abwartet und dann guckt, wo die Reise hingeht.
Da muss ich jetzt unseren Trainer zitieren, der hat gesagt, wir warten die ersten 6 Spieltage ab und dann.
6 Spieltage, okay. Ja, bei mir sind es drei, also deswegen gucken wir mal, was der VfB Stuttgart noch macht. Ich bin gespannt, aber
Mal
ja.
wieder. Ja, dann Borussia Dortmund haut RB Leipzig, ja, schickt RB Leipzig wieder zurück in den Osten. Ja, deutliches Ergebnis, 4:1. Unglaublich, wie das da so ein bisschen hin und her ging. Ich habe das Spiel geguckt über die vollen 90 Minuten und ich wurde vollends unterhalten. Geiles Tempo drin gewesen, geile Stimmung natürlich auch zum Saisonauftakt in Dortmund, wie immer eigentlich. Und ja, auch super Tore. Marco Reus schließt das Ganze dann ab mit seinem 4:1 super Konter über Sancho, der eingewechselt worden war. Und da habe ich mir auch mal die Bank so ein bisschen angeguckt bei Borussia Dortmund. Das ist schon stark, was die da haben. Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr ja, interessiert, wie das weitergeht. Auf jeden Fall hat Dortmund einen richtig guten Kader beisammen in dieser Saison und kann, denke ich, ein bisschen Druck aufbauen, wenn da alle gesund bleiben. Und ja, mit dem neuen Trainer, denke ich, auch den richtigen Mann an der Seitenlinie. Der soll ja persönlich, im persönlichen Umgang mit den Spielern sehr, sehr
Ja.
gut sein. Ich meine, wer Mario Balotelli unter Kontrolle kriegt, der muss schon was drauf haben im zwischenmenschlichen Bereich. Und ja, Leipzig, hast du was zu Leipzig zu sagen?
Ja, was soll man sagen, Leipzig? Auf jeden Fall kein guter Start. 4-1 untergegangen in Dortmund. Leipzig, ich weiß nicht, Leipzig ist immer schwer einzuschätzen. Jetzt natürlich ein bisschen Probleme gehabt hier mit der Trainerposition. Haben nicht wirklich einen Trainer bekommen. Und der Trainer vergangene Saison ist ja auch irgendwie mehr oder weniger unfreiwillig gegangen. Oder da gab es ja auch einen Disput. Jetzt
Und die Quali-Spiele waren jetzt auch nicht
die
so in den letzten
Quali-Spiele waren auch
Wochen,
nicht so. Ich glaube, da ist irgendwie mega viel Unruhe da. Die haben sich da noch nicht alle so gefunden mit der neuen Situation. Und irgendwie können die das selber nicht so viel damit anfangen. Und ja, dann kommen solche Ergebnisse wie jetzt zustande. Und
Dortmund ist
Dortmund,
natürlich auch kein dankbarer Start,
ja,
ne,
muss man
aber.
sagen, Dortmund wirkte aber auch in der Vorbereitung, fand ich, schon relativ stabil. Und waren jetzt natürlich auch ein bisschen euphorisiert nach dem Spiel im Pokal, wo die zweimal in der letzten Minute quasi getroffen haben und da das Spiel gewonnen haben. Ja, Dortmund, ich weiß nicht, Dortmund wirkt irgendwie so Neues findet so zur neuen Stärke. So Favre wird irgendwie
Ja.
sehr gut positiv angesehen, Götze macht sich gut.
Götze war auf der Bank gestern.
Ja, aber in der Vorbereitung und so habe ich ihn wirklich stark gesehen. Er wirkt auch ein bisschen fitter als sonst, wirkt ein bisschen dünner als sonst, muss man sagen. Und ja, ich glaube, Dortmund kann eine ganz gute Rolle spielen.
Aber ja, aber Mario Götze, meinst du, können wir gleich mal bleiben? Meinst du, er wird jetzt spielen die nächsten Spiele? Weil auf der 6 haben sie jetzt mit Witzel agiert. Witzel, Delaney und dann vorne. Oder Delaney und vorne auf der Zehnerposition dann Dahoud. Das ist schon bärenstark. Also
Ja, auf jeden
da wird
Fall.
es schon
Also
schwer für Mario.
für Götze wird es einfach auf jeden Fall nicht leicht. Aber jeder weiß, was er drauf hat. So seine Qualitäten kann man ihn einfach nicht absprechen. Klar, in den letzten Jahren ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Aber ich finde Götze also weiterhin stark und er wirkt fitter als sonst, meiner Meinung nach. Auch im Kopf ein bisschen freier als sonst. Und wie du schon gesagt hast, Favre kann das Zwischenmenschliche sehr gut und ich glaube, das braucht Götze auch und der wird schon seine Spiele machen. Ich glaube schon, dass er sich auch langfristig da nochmal festspielt bei Dortmund, vielleicht mit Dahoud 50-50 der Spiele macht und die beiden sind ja leistungstechnisch oder qualitätstechnisch auf Augenhöhe, würde ich sagen. Und mit Marco Reus hat er natürlich auch sein Homie mit dabei. Die verstehen sich auch auf dem Platz gut und ja, er kann ja auch im Sturm spielen.
Ja,
Dortmund hat ja ein bisschen so ein
genau,
Stürmerproblem.
das wollte ich auch noch sagen. Dortmund braucht auf jeden Fall noch einen Stürmer. Die sind ja an dem Paco Alcácer von Barcelona dran.
Genau.
Ich glaube, das wäre für Dortmund ein absoluter Top-Transfer.
Ja, auf jeden
Der
Fall.
würde die richtig weiterbringen, weil die brauchen noch einen Mittelstürmer für mich, der da vorne auch mal ein paar Bälle festmachen kann. Philipp hat jetzt vorne gespielt, ist für mich auch ein guter Spieler, muss ich sagen.
Ja.
Hat mich bei Freiburg immer wieder überrascht, hat einen super Abschluss, aber ist dann doch eher die hängende Spitze oder Flügelspitze. Und deswegen, ja, so ein Paco Alcácer, der wäre da auf jeden Fall ganz wichtig. Machen wir den Spieltag noch zu. Fortuna Düsseldorf 1:2 zu Hause gegen Augsburg verloren. Ja, untypische Gegentore für die Fortuna. Dann, ja, noch Hertha gegen Nürnberg 1:0. Ja, tut mir leid für Nürnberg, aber Berlin dann doch zu Hause, ja, ein Tor stärker als die Nürnberger. War jetzt auch ein unspektakuläres Spiel, aber gut, da habe ich auch nicht viel mehr erwartet. Jetzt einfach von den Namen her. Und natürlich erster Spieltag, alle tasten so ein bisschen ab. Und die Aufsteiger probieren natürlich auch eher dann defensiver erstmal solide zu stehen, als gleich vorne drauf zu gehen. Dann gucken wir mal so ein bisschen, Mert, was ist denn, wer ist denn dein Favorit natürlich für die Meisterschaft und ja, welche Teams spielen dagegen den Abstieg für dich? Wer kann den Bayern gefährlich werden?
Also Meisterkandidat natürlich der FC Bayern an erster Stelle. Wirken souverän, wirken stark, mit Kovac natürlich jetzt auch nochmal frischen Wind da, der neu motiviert ist. Bayern ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Wer Bayern ein bisschen gefährlich werden kann, es wirkt zumindest so, ist Dortmund, die, wie ich schon sagte, so ein bisschen an neue Stärke wieder gewonnen haben. Würde ich mir auch wieder wünschen, dass Dortmund und Bayern wieder so die Rivalität ausleben können. Man sagt ja Deutschlands El Clasico und so, dass da ein bisschen wieder Brisanz reinkommt. Leverkusen würde ich mir auch wünschen, die haben vergangene Saison super gespielt. Sie haben eigentlich eine ganz geile Truppe, finde ich, mit so jungen Spielern, einem guten Trainer.
Sehr talentierter Kader.
Sehr talentierter Kader und können. Fehlt mir immer so ein bisschen der letzte Schritt, so bis ganz nach oben, aber haben mächtig Potenzial.
Ja, das hat, da muss ich jetzt mal einen Freund hier zitieren. Marcel Reif hat das, glaube ich, letzte Woche, ja, da saß er gegenüber von Rudi Völler und hat er gesagt, ihm fehlt diese Mentalität, dass die wirklich sauer sind nach einer Niederlage, sondern gefühlt verlieren die dann mal und die Welt geht nicht
Ja.
unter und dann nächste Woche, ja, wenn sie dann nochmal verlieren, dann ist es halt so. Diese Mentalität hat ein bisschen angemangelt und da habe ich gedacht, Mensch, Marcel, du sagst ja mal die Wahrheit, ey.
Ja, er wirkt auch ein bisschen so, ne? Also die haben ein
So
bisschen.
habe ich auch das Gefühl.
Ich glaube, das ist. Die machen halt immer so
Sind halt
viel.
irgendwie noch so ein bisschen grün
Er wird
in
halt.
Erinnerung.
Er wird so. Es wirkt so. Die machen halt so viel, wie es genügt, so, wie es langt. Die gehen nie wirklich, wie man so über die Grenze wirken, nicht so wirklich hungrig auf Titel oder auf richtigen Erfolg. So, die machen halt, ja, wie ihr
Ja, aber
schon
weil das
sagt.
auch immer so die Philosophie ist, so ein bisschen bei Bayer Leverkusen, habe ich den Eindruck, dass man so ein bisschen um die goldene Ananas spielt. Man möchte gerne in die Champions League
Ja.
und das wäre auch schön, aber wenn es dann eben doch die Europa League wird, so,
Ja.
dann nimmt man das auch schon zufrieden mit. Und mit den Möglichkeiten, die die haben und vom spielerischen Potenzial, was in diesem Kader zweifelsohne steckt, da muss man einfach auch mal sagen, hey, wir wollen mal uns ein bisschen, unseren Anspruch mal ein bisschen erhöhen und wollen uns mal Ziele setzen, die dann vielleicht schwer erreichbar sind, aber wo man dann auch mal sagen muss nach der Saison, wenn wir jetzt die Champions League nicht erreichen, dann sind unsere Ziele einfach nicht erreicht und dann ist das auch mal was Negatives so, sondern da wird immer nach dem positiven
Genau.
Rahmen gesucht bei denen und das ist zu wenig,
Ja,
finde ich.
was mir ein bisschen fehlt, ist auch nach außen hin einfach
Genau,
dieser
das
Hunger.
nach außen hin so wird das immer so dargestellt,
Genau.
Mensch, ja.
So bei Dortmund zum Beispiel, die sind auch wahrscheinlich auf Augenhöhe mit Leverkusen, also die beiden Mannschaften sind ja auf Augenhöhe. Und bei Dortmund merkt man schon, die sind ein bisschen hungrig, die sagen auch mal, ja, wir wollen das und das erreichen und gehen da auch ein bisschen Risiko natürlich ein. Und das fehlt mir ein bisschen bei Leverkusen in der Außendarstellung, dass mir ein bisschen die Zähne ausfahren, ein bisschen sagen, wir möchten das und das erreichen
Und
und.
das, ich verstehe das auch nicht, bei Dortmund ist es zum Beispiel, die gehen natürlich das Risiko ein, weil die letzten Jahre erfolgreich waren. Aber das ist natürlich ein größeres Risiko, wie du sagst, weil viel mehr Druck dann von außen kommt, wenn du diese Ziele nicht erreichst. Der Trainer wird sofort kritisiert, die
Ja,
sportliche Leitung und
ja.
so, sie setzen sich all diesem Druck aus. Und bei Bayer Leverkusen, wer soll denn da Druck machen? So, also wer kriegt denn da Druck? Rudi Völler, der kriegt ja keinen Druck. Der ist da so eine gestandene
Genau.
Institution. Deswegen verstehe ich nicht, warum er nicht mal gerade, der eigentlich auch für klare Worte steht, warum er nicht einfach da mal auch eine Ansage macht und auch mal in die Richtung drückt und dann halt auch mal das Trainerteam so ein bisschen unter Druck setzt.
Ja.
Das verstehe ich nicht. Das
Ja,
hast du
das,
schön gut
wie gesagt,
gesagt.
genau, also mir fehlt das auch. Man sagt ja so schön, unter Druck entstehen Diamanten und vielleicht braucht Leverkusen mal wirklich
Mann.
diesen letzten Push, dass sie wirklich mal das Beste aus sich rausholen. Und ja, irgendwie die letzten Jahre auch Champions League gespielt. Jetzt wäre mal geil, wieder Leverkusen ein bisschen. Die letzten Jahre hatten ja ein bisschen Image Vizekusen und so. Ich glaube aber, davon sind sie halt momentan weit weg.
Weit entfernt. Ja, also, und Schalke siehst du da nicht in dem Kandidatenkreis, die da so ein bisschen gefährlich
Er
sein
Schalke
könnten?
sehe ich nicht, weil wegen dem kleinen Umbruch, den sie jetzt haben, so wie gesagt, die haben ein paar wichtige
Gut,
Spieler abgegeben.
ja, drei Spieler haben die abgegeben, ja.
Und dazu, ja, aber drei wichtige Spieler. Und dazu kommt natürlich deren Spielweise, der sehr defensiv ist und sehr, also für mich unattraktiv und dementsprechend, ja, Schalke. Das war halt natürlich letztes Jahr auch mächtig überraschend, dass sie da die Vizemeisterschaft geholt
Ja, so ein
haben.
bisschen unterm Radar immer geschwommen,
Genau,
ne?
genau. Und
Also
jetzt haben die Gegner auch die auf der Rechnung und dann werden sie auch gegen Schalke jetzt anders spielen. Und das wird eine neue Situation für Schalke, jetzt in die Spiele wirklich als Favorit zu gehen. Und ja, hat man ja gesehen bei Wolfsburg jetzt direkt mal ihre Probleme gehabt, 2-1 verloren. Und bei Schalke ist natürlich auch so das Umfeld immer ein bisschen problematisch, wenn man da jetzt das zweite Spiel auch schon verliert.
ja, dann wird es irgendwann mächtig durch. Ungemütlich. Dann ziehen ein paar Wolken über dem Stadion auf, aber da muss man auch sagen, hat Dominik Tedesco das letztes Jahr ja, sehr gut gehandelt, weil es ja auch dann eben direkt erfolgreich war. Deswegen, ja, wird man mal schauen, wie das dann sich dort ergibt. Ja, und dann RB Leipzig hast du auch gar nicht erwähnt. So,
RB Leipzig siehst du vorne?
RB Leipzig ist auf jeden Fall auch ein Team mit Riesenpotenzial. Gerade von den jungen Spielern her haben die ja einen der jüngsten Bundesliga-Mannschaften und haben da sehr, sehr viele talentierte Jungs dabei. Wollen jetzt auch nochmal zuschlagen. Luckmann unbedingt verpflichten von Everton, der auch viel Qualität mitbringt. Und eigentlich Ralf Rangnick für mich die optimale Lösung jetzt für dieses Übergangsjahr. Ist natürlich immer so ein heißes Eisen da, ihn jetzt zu wählen in dem Zeitpunkt. Er ist natürlich Sportdirektor im nächsten Jahr wieder und hat dann wieder das Sagen. Aber kann jetzt gut die Mannschaft verwalten und unter Kontrolle bringen. Aber wenn das jetzt mal ein paar Spieltage schief geht und nicht läuft, dann frage ich mich halt auch, wie das sich dann auswirkt. So, ne? Wie reagiert dann die Mannschaft auf seine Ansagen und so und kippt dann nicht irgendwann so das Boot? Also da bin ich. Das wird wirklich ganz, ganz spannend, wie die das jetzt machen in Leipzig, aber ich glaube trotzdem, dass sie wieder eine sehr gute Rolle spielen werden und ich glaube, im nächsten Jahr sind sie halt ein absoluter Titelkandidat für mich, weil die werden, glaube ich, in dem Sommer mit Julian Nagelsmann richtig nochmal verpflichten, richtig was in die Hand nehmen, um da Bayern dann wirklich Paroli zu bieten. Deswegen, ja, wird man das jetzt sehen, wie die jetzt die ersten Spieltage in die Saison kommen. Dennoch glaube ich, dass Leipzig so ein Kandidat ist, der auf jeden Fall vor Leverkusen landen wird, die du ja ein bisschen höher in die Saison einschätzt. Aber ja, für mich Titelkandidat ganz klar Bayern München. Und danach werden sie sich einreihen. Ich denke, Dortmund wird Zweiter und wird die Reviermeisterschaft holen. Also Schalke wird in diesem Jahr, glaube ich, ihr blaues Wunder erleben. Nur wegen dem Vereinsfarben. Ja, schauen wir mal. Und dann... welche Teams spielen denn für dich gegen den Abstieg? Oder natürlich spielen ja erstmal alle gegen den Abstieg, aber welche Teams werden es denn schwer haben für dich?
Ja, ich glaube, sage ich eigentlich ungern, aber die Aufsteiger werden es auf jeden Fall schwer haben. Ich glaube, Düsseldorf und Nürnberg sind da vorne mit dabei. So. Für Nürnberg und für Hanno Behrens wird es mir natürlich ein bisschen wehtun. Ich würde natürlich gerne sehen, dass Nürnberg da frühzeitig den Klassenerhalt holt. Aber das wird, glaube ich, die Saison wirklich sehr, sehr schwierig. Man hat ja in der Vergangenheit gesehen, dass die Bundesliga wirklich ausgeglichen ist mittlerweile und da quasi eigentlich 10 Mannschaften, also die untere Tabelle, wirklich alle gegen den Abstieg spielen. Und Düsseldorf würde ich mir auch wünschen, dass sie irgendwie frühzeitig drinnen bleiben. Eigentlich eine sympathische Mannschaft, letztes Jahr halt souverän aufgestiegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die beiden Mannschaften ein bisschen, also mächtig Lehrgeld zahlen werden und das ein oder andere Mal ihre Schwierigkeiten bekommen werden. Dann glaube ich, dass tatsächlich Stuttgart auch mit unten drin sein wird. Vergangene Saison ja die Rückrunde
hat. Die hast du dich ein bisschen eingeschossen,
ne? Ja, vergangene Saison haben die in der Rückrunde quasi das mit ein bisschen Glück nochmal sich retten können und dann noch eine Mannschaft, die ich eigentlich wirklich sehr mag, aber die leider jedes Jahr...
Du magst ja alle.
aber die Mannschaft wirklich sympathisch und zwar...
Wirklich, wirklich sympathisch.
SC Freiburg.
Oh. Freiburg.
Freiburg.
Oh ja.
Und ich spiele ja jedes Jahr ein bisschen immer unten mit und ich hoffe es natürlich für die nicht, aber ja, ich glaube, das sind so die 4 Mannschaften, die tatsächlich unten den Kampf bestreiten müssen.
Ja, okay.
Was glaubst du denn?
Ja, also ich habe da auch ein paar Teams, von denen du jetzt genannt hast. Fortuna Düsseldorf habe ich da auch auf dem Zettel. Haben sich eigentlich ganz gut für deren Verhältnisse verstärkt, für die finanziellen Möglichkeiten, die sie haben. Sind auch vom System her jetzt nicht so unausgewogen. Also können da einige Sachen spielen und ich traue denen auch mit Friedhelm Funkel, glaube ich, haben die einen super Trainer an der Seite. Einer der erfahrensten natürlich in der Bundesliga, schon ewig dabei und hat, glaube ich, über 1000 Bundesligaspiele auf dem Buckel als Spieler und als Trainer, also Erfahrung pur. Dennoch glaube ich, dass Düsseldorf nicht stark genug ist von der spielerischen Qualität, um in der ersten Bundesliga dann doch zu bestehen, weil nur verteidigen reicht dann irgendwann auch nicht, weil du musst auch nochmal ein Tor schießen. Gegen Augsburg haben sie schon mal getroffen, das ist schon mal gut fürs Selbstvertrauen. Aber dann doch so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, wie du schon gesagt hast, halt gegen Augsburg dann doch noch verloren. Und deswegen, ja, ich glaube, dass Düsseldorf, für mich ist das Düsseldorf auf jeden Fall Platz 18, erster Abstiegskandidat, ganz klar.
Oha.
Und als zweiten habe ich leider auch ja, Nürnberg so ein bisschen dabei, aber Nürnberg glaube ich eher an die Relegation und ich glaube, die retten sich über die Relegation. Nürnberg, da wird es ganz spannend, wie die Saison sich entwickelt. Die sind defensiv sehr, sehr gut und haben da ja eine sehr gute Balance zwischen Mittelfeld und Angriff. Da auch hoffe ich mir, dass sie sehr heimstark sein werden und viele Punkte zu Hause holen werden, aber
Ja.
trotzdem kann es natürlich schwer werden und die Aufsteiger haben es generell immer schwer in der Bundesliga natürlich. Ja, aber die Mannschaft ist mir auch sehr sympathisch, so wie du es gesagt hast. Und dann habe ich natürlich, ja, Spezi-Verein von mir. Hannover 96 ist, glaube ich, ein Kandidat für mich.
Oha.
Ja, vielleicht jetzt eine kleine Überraschung für den einen oder anderen, aber Hannover 96, ja, der Herr Kind hat sich so ein bisschen in der Vorbereitung geäußert, dass die mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben werden und dass sie auch Werder Bremen jetzt weghauen werden am Wochenende und so. Und diese frechen Aussagen gefallen mir dann von so Offiziellen, die nicht so nah an der Mannschaft sind, immer gar nicht. Und deswegen glaube ich, wird Hannover 96, die jetzt auch nicht die krassen Verpflichtungen haben, die momentan profitieren von einem Spieler, von einem Stürmer aus der Regionalliga, der da momentan alles trifft. Ich glaube aber, dass die Jungs um Füllkrug und Co., Ias Bibu und wie sie alle heißen, dass die nicht die Leistung von der letzten Saison wiederholen können. Und ich glaube, die werden unten mit reinrutschen und dann wird es ganz, ganz schwer für Hannover, wenn die erstmal unten mit dabei sind,
Ja.
das Ruder rumzureißen. Ja. Und als weiteres Team habe ich auch FC Augsburg dabei. Haben jetzt schon 3 Punkte geholt natürlich. Haben auch einen ganz guten Trainer an der Seitenlinie. Aber die spielerische Qualität von den Mannschaften und ich bin immer ein Verfechter vom Offensivfußball, gefällt mir nicht so gut vom FC Augsburg. Und deswegen glaube ich auch, dass sie, wenn die jetzt nicht in den nächsten Spielen wirklich einen sehr guten Start hinlegen, dass es dann Probleme geben wird für Augsburg einfach. In der letzten Saison hatten sie auch so eine Phase, wo sie sehr schlecht waren. Und wenn sie so eine Phase jetzt gleich am Anfang wieder kriegen könnten, dann wird es auch eng. Aber wie gesagt, eigentlich meine 3 Teams, die es da machen werden,
okay,
die
ja,
absteigen werden, Düsseldorf, Hannover und
den ein oder die ein oder andere Überraschung hast du auf jeden Fall drin. Augsburg, ja, da sind ja auch natürlich 2 Spieler mit dabei mit Hamburger Vergangenheit. Gregoric und André Hahn. André Hahn gleich mal getroffen.
Ja.
Ja.
Ich würde nie wieder zum HSV wechseln, hat er gesagt. Ja.
Gucken wir mal, wie das sich entwickelt in der Bundesliga. Und kommen wir mal zu den anderen Ligen, würde ich sagen, oder?
Ja, ich denke, die Bundesliga können wir damit abschließen.
Genau.
Gucken wir mal so ein bisschen, ja. In England wurde auch gespielt natürlich am Wochenende und da sind 4 Mannschaften noch punktverlustfrei. FC Liverpool, FC Chelsea, FC Watford und 3 Mannschaften. Tottenham kann es heute Abend noch werden bei Manchester. Ja, ich glaube, die werden es auch machen auswärts. Glaube ich einfach mal an die Jungs. Ja, und Liverpool spielt ja wie so ein typischer Meister. Jetzt die ersten Spiele, haben jetzt gewonnen gegen Brighton am Wochenende 1-0. Mo Salah, sein 29. Heimspiel und sein 29. Treffer. Die Statistik darf ich hier präsentieren, natürlich. Darf es nicht fehlen. Sehr, sehr stark gestartet. Ja, und auch Chelsea mit einem neuen Trainer sehr gut gestartet. Also die Premier League ist auf jeden Fall jetzt schon mal zu Beginn gleich. Ja, sehr spannend auf jeden Fall.
Geht
Man
auch.
City mit 7 Punkten in
ja.
Lauerstellung. Ja.
Ja, geht auf jeden Fall ein bisschen ab, die Premier League. Arsenal gewonnen 3-1, mega wichtig, glaube ich. Die hatten ja auch schon ein bisschen Druck und gegen West Ham ist auch nicht so leicht zu spielen.
Ja, die ersten Punkte für Arsenal vor allen Dingen.
Ja,
ne?
Also mega wichtig. Ja, dann, wie du schon sagst, Man City jetzt nur unentschieden gespielt, ein paar Punkte gelassen, aber Man City immer noch für mich Meisterkandidat auf jeden Fall, natürlich.
Ja, natürlich als Meister.
Also. Klar, und Liverpool, wie du schon sagst, mega stark. Also schon in der Vorbereitung mega stark gewesen und das haben die jetzt in die Saison mit reingenommen.
Die haben
und,
wirklich einen Lauf.
Ja, und haben auch die Souveränität eines eines Spitzenteams momentan, wie du schon sagst. Halt 1-0 souverän
Absolut. Nicht gut
runtergespielt.
gespielt, aber
Ja.
1-0 gewinnst du einfach.
Ja. Machen die gut. Und Chelsea natürlich auch. Chelsea gibt es ja auch immer ein bisschen
Und
Unruhe.
Liverpool noch gegentorfrei, möchte ich auch nochmal.
Oh
Mit
ja.
weiße Weste.
Ja. Und Chelsea, ja, immer mal so ein bisschen so in Unruhe mit drin, aber machen das jetzt ganz gut. Da war ja auch so mit Courtois Wechsel hin und her und
Hazard
Hazard
eventuell
und
und doch
alles und
nicht.
sowas, aber sind sehr unbeeindruckt davon und machen das ganz souverän. 2-1, der Trainer an der Seitenlinie mit seinen Kippen.
Ja.
So, macht das auf jeden Fall ganz gut.
Ja,
Was
also.
sagst du denn zu Man United? Wie ich frage, siehst du Man U? Spielen ja heute gegen Tottenham.
Gegen Tottenham. Ja, Man United ist natürlich so eine Mannschaft. Die Red Devils waren früher mein absolutes Lieblingsteam in der Premier League. Und ja, nach der Ära von Sir Alex Ferguson haben sie sich leider sehr, sehr schwer getan. Und die Entwicklung ist für mich wirklich erschreckend. Was da in den letzten Jahren an Millionen investiert wurde, ja, ist unglaublich. Aber unglaublich ist auch, was dann daraus gemacht wurde, nämlich gar nichts mit der Mannschaft. Und jetzt Jose Mourinho, ganze Vorbereitung nur gemeckert. Haben mir schon viele gedacht, er will seinen Rauswurf provozieren, weil es dann 12 Millionen Pfund Abfindung gegeben hätte. Dem ist aber nicht so, er ist noch da und die haben jetzt den dritten Spieltag heute Abend. Und das wird natürlich schon richtungsweisend. Tottenham, absolutes Spitzenteam, muss man sagen, in den letzten Jahren. Haben die ersten beiden Spiele erfolgreich bestritten. Man U steht da mit 3 Punkten, mit einem Sieg, einer Niederlage. Hatten jetzt auch nicht das leichteste Programm. Aber heute Abend wird schon so ein kleiner Richtungsweiser, was in dieser Saison möglich ist. Und das
Ja.
so früh in der Saison, aber das muss man ganz einfach auch so rational sehen. Denn ja, heute wird sich zeigen, kann Man U in solchen Spielen bestehen, wo man dann schon weiß, okay, wenn wir jetzt nicht gewinnen, stehen wir dann mit 3 Punkten und dann bist du auf jeden Fall im Mittelfeld der Tabelle gerade schon und das nach 3 Spieltagen. Aber die anderen haben, wie gesagt, dann gibt es schon 4 Teams mit 9 Punkten, 2 Teams mit 7. Ja, da trennt sich die bekannte Spreu vom Weizen mal wieder.
Ja, wie ich vorhin ja gesagt habe, drei Spiele, man sollte drei Spiele erstmal abwarten und dann guckt man, wo die Reise hingeht. Und ja, gegen Tottenham wird es auf jeden Fall nicht leicht und Tottenham auch immer starker Gegner.
Und Man U halt auch am ersten Spieltag überhaupt nicht überzeugt. Der Sieg,
Ja.
den sie da eingefahren haben und jetzt verloren am zweiten Spieltag. Deswegen, Jose Mourinho. Ich tue mich da schwer zu sagen, dass er noch der richtige Mann ist. Ich fordere da die Trainerentlassung, muss ich sagen.
Oha,
Er muss
jetzt
raus.
schon.
Ja, absolut. Er muss da weg. Schon in der Vorbereitung nur gemeckert über seine ganzen Spieler und und. Und er kann sich auch nicht mehr da wegnehmen, dass das alles nicht seine Spieler sind. Weil die Hälfte des Kaders hat er verpflichtet. Und deswegen, ja, ist der Fußball, es passt auch einfach nicht. Na, ich könnte mich schon wieder aufregen. Es ist wirklich erschreckend, ja, wie man so viele Millionen verbraten kann. Wenn man mir so eine Million dahinlegen würde, das denkt wahrscheinlich jeder jetzt zu Hause, aber ich sage, ich würde da was Besseres draus machen.
Ja, José hat ein bisschen von seinem Glanz auf jeden Fall verloren der vergangenen Tage. Eigentlich ein ganz gut, also witziger Charakter so, man beobachtet ihn halt immer gerne
Ich
bis
mag ihn sehr gern, ne?
ja.
Also nichts gegen José, ich mag ihn wirklich sehr gern. Also nichts gegen seine Persönlichkeit, ich mag ihn sehr gern und ich finde es auch immer geil, dass er ein bisschen meckert und dass er ein bisschen
Magst du ihn sehr
aggressiv
gern?
ist. Ich mag ihn sehr gern, so wie Pep Guardiola auch immer seine ganzen Spieler sehr gern mag und die sind halt super, super, super Spieler. Er ist ja super, super, super Trainer, aber ja, das passt einfach nicht zu Man United. Da bin ich einfach, die Art und Weise so, es gehört da nicht hin, aber Arsenal. Da gab es ja auch einen kleinen Vorfall jetzt im letzten Spiel. Mesut Özil war nicht im Kader. Und
Oh ja,
ich
stimmt.
weiß nicht, ob du es wusstest, aber da gab es Gerüchte, es soll einen Disput gegeben haben zwischen ihm und Unai Emery.
Okay.
Das hat der Trainer aber dementiert auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und hat gesagt, ja, der Mesut, der hat sich krank gemeldet und hat sich entschieden, nicht zu spielen.
Okay.
Und deswegen war er wohl nicht im Kader. Ja, das wäre schon eine Überraschung, wenn es da jetzt nochmal Streit geben würde. Ich meine, wechseln kann er nicht mehr. So Mesut Özil für 300.000 Pfund die Woche auf der Bank zu lassen dann.
Okay,
Das wäre
das
schon eine Ansage.
habe ich so nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ich habe
Ja.
mitbekommen, dass er nicht dabei war, aber dass er wohl irgendwie was vorgefallen ist, habe ich nicht mitbekommen. Ja, Mesut, was soll man sagen? Schwere Zeit gerade für ihn.
Und für Arsenal.
Seit der WM super viel Probleme halt spielerisch und alles drumherum. Keine leichte Zeit für ihn und Arsenal halt auch Probleme gehabt. Jetzt, ja, wie gesagt, die ersten 3 Punkte wichtig gewesen. neues Team, neuer Trainer, der weiß nicht, der anscheinend nicht auf Deutsche steht, da ist ja auch Bernd Leno, haben die geholt, sitzt nur auf der Bank. Ja. Naja, schauen wir mal, was ManU heute Abend macht gegen Tottenham und gucken dann mal.
Das ist auch eine komische Transferpolitik, Entschuldigung.
Muss ich ganz kurz reinwerfen.
Ja, also das verstehe ich auch nicht. Wie kannst du als Trainer jedes Mal einen deutschen Torwart holen, dann setzt ihn auf die Bank? Also.
Ja, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Naja, machen wir mal weiter.
Ja,
Wollen wir in die Serie A gucken oder
gucken wir
wollen
mal zur Pasta-Liga. Was? Zur Serie A? Ja, Juventus steht an der Spitze natürlich. Wie wir beide es ja prognostiziert haben, auch ganz klar, die werden Meister. Brauchen wir nicht nochmal drüber sprechen. Ja, Cristiano Ronaldo hat jetzt noch kein Tor erzielt, aber wieder souverän gegen Lazio Rom gewonnen. Die sind ja auch nicht ohne. Neapel schlägt nach 2-0 Rückstand zu Hause gegen Milan doch nochmal zu und Ancelotti dreht das Spiel da, bringt Dries Mertens und die gewinnen noch 3-2. Ja, eigentlich keine Überraschung jetzt vom Tabellenstand her in der Serie A, oder?
naja, ein bisschen finde ich schon. Also einige Überraschungen gibt es schon, finde ich. Und zwar Inter Mailand. Mächtig viel ausgegeben, einige Transfers getätigt, jetzt nur unentschieden gespielt, mittlerweile hier auf dem 11. Tabellenplatz, 2 Spiele, 1 Punkt. Ja, guck.
Gut, da
Ja, wie
zwei
gesagt, es ist halt noch,
Spieltage, ey.
ja, es sind erst 2 Spieltage, aber weiß nicht, für Inter auf jeden Fall zu wenig, wenn die wollen ja die Meisterschaft haben.
Ja, werden sie
Und
nicht kriegen.
werden sie auch nicht kriegen. Und der Mailand ja auch Schwierigkeiten gehabt, jetzt 2-0 geführt und dann 3-2 verloren. Das ist natürlich auch nicht so optimal. Ja, Juve marschiert, Cristiano noch nicht getroffen, aber hab gelesen, er hat 14 Mal aufs Tor geschossen.
Er hatte ein paar gute
Kein.
Schüsse dabei. Ich habe das ja so ein bisschen verfolgt. Er war auf jeden Fall ganz nah dran. Ich glaube, bei Real Madrid wären da schon einige von reingeflogen. Ja, alle warten natürlich. Der Druck ist jetzt so ein bisschen groß.
Klar.
Ich glaube, nächste Woche wird er treffen gegen Parma und dann ist die Diskussion auch erledigt. Wir sind uns ja sicher, dass er dort auch erfolgreich sein wird. Ja, also viel mehr brauchen wir eigentlich zur
Ja.
italienischen Liga jetzt gar nicht mehr sagen. Ja, da wird es in den nächsten Wochen spannender werden, denke ich mal, wenn alle Teams so ein bisschen Spiele gemacht haben. Es gibt jetzt noch viele Teams, die erst ein Spiel haben und so.
Ja.
Da
Sehe
werden wir
auch
dann mal
gerade
gucken.
Lazio Rom, 2 Spiele, 0 Punkte. Auch ein bisschen
Ja, absolut.
hinter den
Fehlstart.
Erwartungen auf jeden Fall.
Absoluter Fehlstart, muss man sagen. Ja, und für mich ganz klar Juve Meister, hast du ja auch schon gesagt.
Ja.
Ja, wird dabei bleiben. Dann haben wir in der Premier League haben wir noch gar nicht unsere Favoriten abgegeben für die Meisterschaft. Ja, also mein Favorit ist ganz klar, du hast gesagt, Man City ist für dich heiß, Liverpool wird's.
Ja, so, die
Kloppo
beiden.
ist dran. Kloppo ist
Ja.
dran. Dieses Jahr ist er dran. Er muss einen Titel holen. Er hat gesagt, in diesen Jahren, wo er da ist, möchte er auf jeden Fall Titel holen. Dieses Jahr ist er dran, Premier League. Ich denke, er ist soweit, sein Team ist soweit. Gute Verpflichtungen im Sommer, genau die richtigen Verstärkungen. Bin mir sicher, die werden es machen.
Also
Obwohl Chelsea auch stark ist.
ich würde nichts
Und
dagegen
City.
haben, muss ich sagen, weil ich mag Liverpool, glaubt natürlich immer spektakuläre Spielweise, macht Spaß zuzugucken. Überragendes Team, das Trio da vorne überragend, haben gute Transfers gemacht mit Keita jetzt nochmal. Mega stark, wie gesagt, mega starker Auftritt. Man City auch stark, spielen natürlich auch mit um die Meisterschaft. Pep Guardiola letztes Jahr mit 20 Punkten oder wie viel Vorsprung da die Meisterschaft geholt. Mega dominante Spielweise und ja, Chelsea jetzt momentan hält sich noch mit oben, aber da war ja in der Vergangenheit immer so, dass sie dann eingebrochen sind. Also. Die drei sind auf jeden Fall heiße Kandidaten, aber ich glaube von den drei natürlich auch nochmal Man City und Liverpool, dass die beiden tatsächlich das unter sich ausmachen. Und Liverpool hat in der vergangenen Saison halt die Punkte ganz woanders gelassen, weil gegen Man City haben sie einmal gewonnen, einmal verloren. Das heißt, im direkten Duell waren sie auf jeden Fall auf Augenhöhe und da muss man einfach gucken, dass sie jetzt konstant bleiben und dass natürlich auch in der Champions League. Dass da sich die Waage hält, dass sie in der Champions League genauso spielen wie in der Liga und das auch umgekehrt, also dass da quasi kein Einbruch entsteht und
Ja.
dann werden sie auf jeden Fall oben mit dabei sein.
Ja, das denke ich auch. Und damit können wir jetzt aber die Premier League abschließen. Ja, Mert. Die spanische Liga haben wir natürlich auch noch. für dich, ne? Ich dachte,
Spanisch war auch
da
noch,
fängst du jetzt
klar.
gleich an zu erzählen, weil das ja mal deine Liga ist.
Spanische, ja, was soll man dazu
Real
sagen?
Madrid auf
Real
1
Madrid.
und Barcelona auf 2, natürlich beide mit 2 Siegen gestartet. Ja, Atletico mit 4 Punkten, also ich denke, die Favoriten, die sind wieder gut dabei.
Ja, also die Liga ist ja leider nicht so stark und ich glaube, da gibt es halt tatsächlich drei Mannschaften, naja, wenn man will, wenn man Valencia noch mit reinnehmen möchte, vier Mannschaften, die da um die Meisterschaft spielen und ja, da wird es, glaube ich, keine Überraschung geben.
Ja, das denke ich auch nicht. Die üblichen Teams werden es machen. Wie gesagt, die Saison ist ja jetzt noch frisch, sind alle ganz gut gestartet, so wie wir es auch erwartet haben. Und ich glaube, ja, dann können wir noch kurz die französische Liga. Thilo Kehrer hatte sein erstes Spiel für Paris Saint-Germain. Du hast gesagt, er wird es ja schwer haben. Und ja, als hättest du Auge gemacht, wie du es vorhin gesagt hast. Ja, als hättest du es herbeigerufen. Ja, der hat natürlich gleich die Grätsche ausgepackt, aber leider da, wo man nicht grätschen sollte, nämlich im Strafraum des Lemmer F-Jugendwert. Und das ist da passiert und da gab es gab es eine gelbe Karte, gab es einen Elfer und ja, sein Debüt war aufgrund der gelben Karte dann laut Thomas Tuchel ja, nach 45 Minuten beendet. Trainer hat aber gesagt, er glaubt weiterhin an ihn und seine Qualität. Ja, das werden wir natürlich beobachten und euch informieren, wie das weitergeht für Thilo Kehrer. Ja, ich denke, da gibt es für uns auch nur einen Meister in der Liga.
Ja.
Paris ist ja auch sehr gut gestartet. Damit ja, möchte ich die Liga jetzt auch eigentlich gleich abhaken. Brauchst du gar nicht mehr viel zu sagen. Bernd,
Das
halte ich mal ein
können
bisschen zurück. Jetzt bin ich dran, Leute. Ja, und dann gab es natürlich noch ein paar Transfers. Einige Fische schwimmen da nämlich noch im Transferbecken. Und ja, vorhin haben wir es schon leicht angedeutet. Loris Karius. Er hat Liverpool verlassen und ist ja, zu Beşiktaş gewechselt, einem Verein, dem du ja auch ein bisschen nahe stehst. Ja,
Richtig.
deine Einschätzung zu so einem Transfer?
Ja, ich glaube, für Beşiktaş muss man sagen, ist das eine super Lösung. 2 Jahre ausgeliehen, der junge Mann. Und ich glaube, für türkische Verhältnisse ist das ein Top-Torwart, weil wenn man sich die Liga da anguckt, gibt es halt nicht so viele gute Torhüter, muss man
Da
sagen.
gibt es einige Baustellen. Also, ja, Kreisliga-Torhüter können sich auf jeden Fall noch eine
Ja.
Scheibe abschneiden bei den türkischen Torhütern. Die sind ungefähr auf einem Niveau.
Auf jeden Fall, ja, da ist noch Muslera, der ein bisschen Qualität hat. Jetzt kommt noch Loris Karius dazu. Und ja, ich glaube, für den Jungen ist es ganz gut. Der ist da mal ein bisschen weg vom Fokus und kann sich nochmal quasi neu aufstellen in seiner Karriere, ein bisschen nochmal Leistung bringen. Und ich glaube, für ihn ist das auch ganz gut. Und ja.
Wurde am Flughafen auch gefeiert, wie derzeit wahrscheinlich nur Mesut Özil, wenn er einreisen würde.
Richtig.
Ja, gab es ja einen Riesenempfang und die Presse war natürlich da. Typische türkische Verhältnisse, ja, anders kann man es nicht beschreiben, oder das gibt es nur da.
Ja,
Also.
so, wenn du in die Türkei kommst zu einem Verein, dann gehörst du zur Familie und dann musst du dementsprechend empfangen werden.
Ja, also absoluter Top-Transfer für die Türken.
Ja.
Die haben sich da sehr gefreut. Ich glaube, einige haben da vielleicht das Champions League-Finale dann doch nicht gesehen. Ja, da war der Funkturm wahrscheinlich aus bei der Hürriyet. Ja, Loris Karius natürlich ein Tor, der das Champions League-Finale gespielt hat und deswegen wahrscheinlich auch sehr, sehr spektakulär. Beşiktaş aber ein Top-Verein, das muss man jetzt nochmal sagen. Das modernste Stadion Europas, das lauteste Stadion Europas. Brauchen wir nur bei Timo Werner nachfragen, der sucht immer noch die Europacs. Ja, die drücke ich jetzt alle so rein, die Sprüche, Mensch, die müssen raus. Beşiktaş war lange nicht Thema, hat sich jetzt so ein bisschen angestaut. Ist ja auch mein Lieblingsverein in der Türkei, das kann ich nur mal sagen. Die haben ja auch den Adler und grüßen da immer. Das gefällt mir sehr gut und ich hoffe natürlich, dass der Loris da die Bälle festhält.
Ja, man muss auch sagen, dass Liverpool das ganz clever gemacht hat, marketingtechnisch.
Und das, obwohl du nicht im Social-Media-Bereich für Liverpool arbeitest.
Richtig, und ja, vielleicht
Kommt
mal.
vielleicht noch.
Kommt vielleicht noch. Vielleicht hören Sie sich das hier mal an und
Ja.
melden sich bei mir. Ja, auf jeden
Mensch.
Fall haben die das clever gemacht. Immer so nach den ganzen Geschehnissen um das Champions League-Finale haben die immer mal gut geredet. Das ist ein guter Torwart, kann passieren und immer so ein bisschen so ein schleichender Prozess gewesen, immer ein bisschen gepusht.
Hat ja
Und
auch Jürgen Klopp nochmal gesagt, Mensch, der war wirklich da am Gehirn getroffen, Gehirnerschütterung. Der Zusammenprall mit Sergio Ramos, der Ellenbogen, der war doch härter als auf den Bildern zu erkennen.
Ja, die haben das auf jeden Fall clever gemacht und einen ja, Verein gefunden, der ihn da jetzt aufnimmt. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten
Absolut, und
ganz
man muss
gut.
ja auch sagen, dass Loris Karius bei aller Häme und bei allen Späßen, die wir jetzt machen, ist natürlich, hat auch eine Qualität, hat ein großes Talent und ja, wir hoffen, dass er natürlich so seine Entwicklung nehmen kann und ja, da nochmal den nächsten Schritt machen kann, wird die nächsten 2 Jahre durchgängig spielen und dann ist es für alle Seiten natürlich Win-Win. Liverpool könnte ihn nochmal für Geld verkaufen oder er macht ja, dort nochmal den Schritt. Weiß mir alles nicht, wie sich das dort alles entwickelt. Auf jeden Fall wäre das sehr schön. Dennoch gab es einen faden Beigeschmack bei diesem Transfer. Simon Mignolet, der dritte Torhüter beim FC Liverpool, der ja in der letzten Saison die Nummer 1 erst war, dann abgelöst wurde von Karius. Ja, der hat sich beschwert, warum er denn nicht wechseln durfte. Jetzt war da ein bisschen verwundert, hat da ein bisschen moniert, dass er das nicht okay findet, weil er Leihangebote hatte und ja, auch vom Beşiktaş dort ein Angebot gehabt haben soll. Aber ja, Kloppo, der hat das clever gemacht, der hat den Karius da eingetütet.
Ja, was soll man dazu sagen? Klar, bei Mignolet kann man das verstehen, ne? Wenn man so, warum darf er gehen und ich nicht? Irgendwo ist das schon verständlich, wenn er diese Angebote hatte. Und ich meine, der ist auch kein so schlechter Torhüter.
Sind beide in einem Alter, wo sie spielen wollen, natürlich.
Klar, und ja, wie gesagt, Loris Karius war halt so mega im Fokus. Die mussten irgendwie reagieren und irgendwas machen. Und die haben jetzt eine ganz gute Lösung gefunden. Und ja.
Das denke ich auch.
Das können wir auch, glaube ich, so erstmal stehen lassen. Auf jeden Fall von uns alles Gute für Loris Karius. Ich glaube, für jeder wünsche ich, dass der Junge auch mal ein bisschen wieder jetzt positive Erlebnisse hat und wir auch.
Ja, natürlich hatte man auch so ein bisschen Mitleid mit ihm. Ich meine, bei dem zweitwichtigsten Finale, das es im Weltfußball gibt, nach dem WM-Finale, dann das Champions League-Finale in diesem Sommer und dann guckt die ganze Welt zu und dann greifst du zweimal daneben. Das ist natürlich ja maximal ja, unangenehm und unglücklich gelaufen für ihn. Deswegen hoffe ich natürlich für ihn persönlich, dass es jetzt alles wieder besser vonstatten geht. Und dann gab es noch einen Transfer in die Türkei. Marco Fabian von Eintracht Frankfurt geht zum Stadtkonkurrenten zu Fenerbahçe Istanbul. Also die werden demnächst gegeneinander spielen. Ich denke auch für beide Seiten ein guter Transfer. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Kommen wir zu Sebastian Rudimert. Das juckt dich doch schon unter den Fingernägeln, das weiß ich. Einer deiner Lieblingsspieler beim FC Bayern. Der geht zu Schalke 04. 16 Millionen.
Ja,
Mensch.
laut Bild schon fix, soll angeblich schon alles in trockenen Tüchern sein. Ja, ich habe, ja, für Rudi ist das glaube ich ganz gut. Der hat ja in der vergangenen Saison nicht so viel Spielzeit bekommen und der wird sie auf Schalke auf jeden Fall bekommen. Und wenn es gut läuft, spielen die auch oben mit. Und ja, es ist glaube ich für Rudi ganz gut und für Bayern, ja, kriegen da auch ein bisschen Kohle nochmal rein und das ist glaube ich ein ganz guter Transfer. Die Spanier, wie du schon gesagt hast, auf den nächsten Sommer hin und da kann die ein oder andere Million schon helfen.
Auf jeden Fall.
Was
Auf
sagst du
jeden
denn?
Fall.
Wie schätzt du diesen Transfer ein?
Für beide Seiten ein guter Transfer. Für Sebastian Rudi ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, nachdem Carlo Ancelotti weg war, der ja, ihn sehr mochte und ihn oft spielen lassen hat. Ja, wurde es dann unter Jupp Heynckes für ihn schwieriger. Und er hat auf jeden Fall die Qualität, in der Bundesliga in einem Top-Verein zu spielen, sonst wäre er auch nicht Nationalspieler. Und ich denke, er wird das bei Schalke auf jeden Fall gut machen und wird dafür gute spielerische Elemente sorgen, kann er die Rolle von Leon Goretzka vielleicht ein bisschen anderem Weg, aber kann sie auf jeden Fall dann einnehmen und erfüllen. Und ja, dann wird es noch interessant, ob Bayern da Jerome Boateng, da sind ja die Gerüchte noch nicht abgeflacht, ob die ihn jetzt nochmal abgeben, wie wir schon am Anfang sagten. Dann glauben wir, dass nochmal ein Transfer auf jeden Fall sinnvoll wäre für die Innenverteidigerposition. Aber das ist ja auch alles noch nicht entschieden. Da gab es ja auch Gerüchte, Julian Draxler eventuell im Tausch und so. Aber das hat man ja von Bayern-Seite direkt zurückgewiesen, finde ich auch zu Recht. Und da wird man sehen, wer nächste Woche dann noch schwimmt im Becken, weil dann schließen wir die Transfers ab und dann werden wir mal ein Fazit ziehen, auch mit den ganzen Ausgaben im Gesamtbereich Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Was da so investiert wurde und natürlich dann auch nochmal einen Ausblick geben auf die türkische Liga, was da so ein bisschen passiert ist. Da gibt es ja auch einige interessante Neuigkeiten, gerade was die finanziellen Möglichkeiten dort anbetrifft. Aber ich denke, für diese Woche soll es das gewesen sein. Wir würden uns natürlich wieder sehr über Feedback von euch freuen. Einige haben sich mal eine längere Folge gewünscht. Deswegen haben wir diesem Wunsch entsprochen. Es kommt in den nächsten Wochen auch nochmal eine Vorstellungsfolge, wo wir so ein bisschen unseren Weg beschreiben, wie wir uns kennengelernt haben, bis hin zum Podcast und was unterwegs passiert ist beim Besuch im Café oder dann auch mal ja, auf dem Fußballplatz, wie wir uns dort kennengelernt haben. Ja, das wird es alles in den folgenden Tagen geben und damit ja, sind wir durch und das Abschlusswort kriegt wie immer Mert.
Ich kann mich wie immer natürlich deinen Worten nur anschließen und bedanke mich auf jeden Fall für die Zuhörer, für das ganze Feedback, was ihr uns gibt. Ist auf jeden Fall eine coole Motivation. Wir machen auf jeden Fall weiter und ja, wie gesagt, wenn was ist, bitte auf Instagram folgen. Da könnt ihr uns natürlich Nachrichten schicken und ja, auf Spotify, Apple Podcasts, iTunes
Genau.
uns zuhören und bitte bewerten und eine Rezension schreiben, dann wäre ich super glücklich und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.